Ja, liebe Zuschauer, wir haben einen ganz besonderen Gast heute da. Das ist Raphael Bonelli. Er ist Psychiater, er ist Neurowissenschaftler und auch Buchautor. Er hat sich intensiv damit beschäftigt, wie wir unsere Geschlechterkämpfe ausführen oder wie auch immer, wie unsere Beziehungen laufen, wie können wir überhaupt unsere Beziehungen verbessern, wie können Mann und Frau sich besser verstehen. Damit kennt er sich aus. Es ist ein Dauerbrenner, auch bei uns auf der Jungen Freiheit. Die Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau ist immer heiß diskutiert. Deswegen freue ich mich besonders, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Bonelli, die Fragen aller Fragen. Wie können wir den Geschlechterkrieg endlich mal beenden?
Naja, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt gleich einen Geschlechterkrieg. Also fürs Erste sehe ich ganz viel Harmonie und vor allem das Potenzial, ja. Also ich habe mich ja sehr intensiv mit dem männlichen und weiblichen Prinzip auseinandergesetzt, also rein wissenschaftlich. Einfach, was gibt es naturwissenschaftlich zu diesem Thema? Und da ist sehr viel zu sagen. Und wenn man sagt, das sind so interessante Profile, dann passen die Profile halt unheimlich gut miteinander zusammen. Das heißt, Männer und Frauen sind komplementär, das heißt, sie ergänzen sich wahnsinnig gut. Und ich habe selber das Glück, dass ich in einer glücklichen Ehe lebe. Und ich kenne auch viele Leute, die wirklich glücklich miteinander verheiratet sind und extrem gut harmonieren, wo sich eben Mann und Frau super ergänzen. Andererseits habe ich in meiner Praxis, Sie haben ja schon erwähnt, dass ich Psychiater bin, sehr, sehr viele Menschen, die das nicht zustande kriegen. Und da ist dann dieser Geschlechterkampf schon da. Aber fürs erste Mal, glaube ich, wurden wir nicht geschaffen, um zu streiten, sondern wir wurden geschaffen, um uns zu ergänzen. Und ich staune immer wieder, wie schön und harmonisch und bereichernd und befruchtend, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das sein kann. Und also ich bin ein großer Fan von eben dieser Geschlechter, von diesen Geschlechterunterschieden, und ich bin eben verliebt so in dieses weibliche Prinzip, weil ich mich als Mann entdeckt habe oder erkenne oder wie auch immer definiere, kann man auch sagen, aber es ist kein Willensakt, sondern es ist ein Erkenntnisakt. Und deswegen würde ich das einmal, dieses Wort Krieg, den gibt schon, aber dann würde ich schon fast ins Reich der Störungen.
Ja, aber Sie können es ja nicht leugnen. Wir haben ein Problem in der Gesellschaft. Das Problem lautet, wir haben eine hohe Scheidungsrate. Ich glaube, eine der höchsten in der Geschichte. Wir haben so wenig Ehen wie lange nicht mehr, die geschlossen werden. Wir haben eine Kinderlosigkeit, muss man ja sagen. Wir haben eine Geburtenrate, erst neulich kamen die Zahlen so niedrig wie seit 1946 nicht mehr. Also sprich nach dem heftigsten Krieg, den das Land je gesehen hat. Und da kann man doch nicht leugnen, dass irgendwas nicht stimmt zwischen den Geschlechtern, oder?
Nein, da stimmt irgendwas mit der Gesellschaft nicht, würde ich jetzt mal sagen. Und das äußert sich dann natürlich auch im Umgang der Geschlechter miteinander. Aber gehen wir mal in medias res. Also aus meiner Sicht gesellschaftlich gibt es diesen toxischen Feminismus, wenn man das so nennen möchte, nicht? Also das ist eine Art der Ideologie, die Frauen zentriert, Männer schlecht macht. Ja, und die eine starke Einseitigkeit propagiert. Auf der einen Seite, dann nehme ich wahr, als jetzt neu unter jungen Männern immer mehr etwas, was man nennen könnte, toxische Männlichkeit. Ich bin prinzipiell kein Freund davon, von asymmetrischen Begriffen.
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen und solche Gespräche weiter fördern wollen, abonnieren Sie unseren Kanal. Aber noch wichtiger, abonnieren Sie doch unsere Junge Freiheit. Online finden Sie dazu alles, unten verlinke ich es, und ich habe auch unten zwei Artikel gleich in der Beschreibung. Einmal Kampf der Geschlechter, warum Männer und Frauen nicht mehr zueinander finden, passend zum Thema, und andersrum, warum viele Männer keine Frauen mehr wollen. Dazu lassen wir einen Mann und eine Frau zu Wort. Wie gesagt, die Links sind in der Beschreibung, hinter der Paywall. Für 9,90 Euro können Sie die lesen, und damit unterstützen Sie auch unsere Arbeit. Und jetzt weiter zum Gespräch.
Weil, also wenn es eine toxische Männlichkeit gibt, muss es auch eine toxische Weiblichkeit geben, sonst stimmt das die ganze Rechnung nicht. Aber wenn wir mal diesen Feminismus als toxische Weiblichkeit nehmen, dann wäre die toxische Männlichkeit die Antwort darauf, nicht? Also diese frauenhassenden Männer, die sagen, ich brauche gar keine Frau, oder wenn, dann nur, um sie flach zu legen und dann gleich wieder wegzuschieben. Also das sind lauter Sachen, die natürlich dieser Komplementarität nicht gut tun. Und dieser toxische Feminismus ist halt einer, der auch die Geschlechterharmonie schlecht macht. Ja. Der auch Familie als prinzipielles Patriarchat entwertet, ja, wo eben angeblich die Männer immer das Sagen haben und die Frauen immer so gemein unterdrückt werden. Dabei ist die Sehnsucht nach einer klassischen Familie unter Frauen viel stärker als unter Männern. Also das ist ein Narrativ, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Also das alles sehe ich sehr wohl, aber ich möchte nur prinzipiell die positive Sicht auf die zwei Geschlechter nicht aus dem Auge verlieren. Aber da haben Sie schon recht, dass wir tief in der Krise sind. Ich nenne das ja auch die generative Denkstörung, also dieses Leben ohne Kinder, also dass wir verlernt haben, daran zu denken, dass wir Kinder und Kindeskinder haben werden, dass jemand auch einmal unsere Sendung übernimmt, was weiß ich, den Bäckerladen oder was immer wir haben. Also ein normaler Mensch denkt darüber nach, was werden die Kinder dann übernehmen von dem, was ich habe. Und das sehe ich in breiten Teilen der Gesellschaft als nicht mehr existent, sondern man denkt nur noch daran, wie wird mein nächster Urlaub und wie kann meine Pension abgesichert werden. Aber darüber hinaus denken ganz viele Leute nicht. Das ist für mich eine Denkstörung, aber da sind wir schon im Bereich der Störungen. Also ich würde schon sagen, das friedliche Verhältnis zwischen Mann und Frau ist gestört. Und da sind wir bei der Störung. Störung ist tatsächlich auch ein Thema.
Was sind die Ursachen ganz konkret für diese Störung? Was meinen Sie? Ist das die Gesellschaft an sich, die Denkweise, die reingetragen wird, Ideologien vielleicht, auch von beiden Seiten, oder was ist da genau?
Also auf jeden Fall, also reingepoppt ist zuerst einmal diese Ideologie des Feminismus. Das ist auf jeden Fall eine Störung durch Ideologie, wo also am grünen Tisch entworfen wurde, wie muss Frau sein, wie muss Mann sein, Mann Täter, Frau Opfer, solche Sachen. Dann gibt es die nächste Ideologie.
Darf ich sagt, kurz Mann, einhaken, Frau, aber die Feministinnen würden jetzt sagen, vorher war das Bild, der Mann ist der Starke, die Frau ist die, die unterdrückt wird zu Hause. War ja auch tatsächlich teilweise in Gesetzen gegossen, die Frauen durften nicht wählen. Frau brauchte eine Erlaubnis, wenn sie irgendwelche Tätigkeiten machen wollte in der
Öffentlichkeit. Ja, definitiv, ja, ja. Also, also wir können noch weiter zurückgehen. Also dann nennen wir den Biologismus, ja. Das ist dieses Ich kann etwas besser, weil ich ein Mann bin. Ja, du brauchst gar nicht wählen und brauchst gar nicht nachdenken. Das mache ich alles für dich. Universitäten sind nur für Männer. Das ist der Biologismus, nicht? Aber der Genderismus ist das, was dann als Reaktion darauf kam. Und es kam mit Simone de Beauvoir und John Monnet und all diese Herrschaften, die dann sozusagen als Gegenbewegung, ja, das Pendel hat dann in die andere Richtung geschwungen. Und was man früher, Biologismus heißt ja, dass man nicht biologische Prozesse biologisch erklärt. Und Genderismus heißt halt, dass man nicht soziologische Prozesse oder Fakten dann soziologisch erklärt. Und das nicht, also das sind also sehr verwandte Phänomene, ja, und eigentlich ist mittendrin die Naturwissenschaft, die auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau klarstellt und wie wir sie heute kennen. Die Gendermedizin zum Beispiel arbeitet ja damit, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, und die Genderpsychiatrie, könnte man sagen, ist jetzt dann die Lehre davon, wie sich Männer und Frauen unterscheiden. Aber Sie haben schon recht, es beginnt mit dem Biologismus, so könnte man das sagen. Wobei die Frage ist, ob dieses Narrativ, dass die Frauen immer so unterdrückt waren in allen Kulturen, ob das so wahr ist. Aber das ist ja auch schon wieder eine gewisse, wie soll ich sagen, Punzierung oder Radikalisierung oder Verdrehung von einzelnen Dingen. Aber sagen wir mal, das war so, der Genderismus ist dann diese ganz starke Reaktion darauf, diese Feindseligkeit, nicht? Weil auch beim Biologismus war möglicherweise eine gewisse Abwertung, aber es war keine Feindseligkeit. Während bei manchen Bereichen des Feminismus sehe ich eine extreme Feindseligkeit gegenüber dem Mann. Und das sehe ich bis heute bei manchen Proponenten dieser Ideologie, Männer als die Täter. Ich sehe auch manchmal Männer, die sich so präsentieren, als ob sie die besseren Männer wären, indem sie sagen, sie sind Feministen und sie finden alle Männer scheiße, außer sich selber natürlich. So denken sie halt
dann. Es gibt sogar Männer, die sich freiwillig zurückziehen und dann auch dem Narrativen beugen und selber die Safe Spaces für Frauen schaffen und da irgendwie sich versuchen sogar rauszuhalten, ja. Wir erleben alle abstrusen Sachen. Also,
ich würde gern vier Probleme einführen, in unser Gespräch, um das fester zu machen. Also es gibt sozusagen eine weibliche und eine männliche Identität, die natürlich nicht jeder zu 100% hat. Und es gibt eine beratungsresistente Männlichkeit, die sich von der Frau nichts sagen lässt. Und eine beratungsresistente Weiblichkeit, die eben gespiegelt dasselbe ist. Das kann man auch toxisch nennen, aber ich nenne es lieber beratungsresistent, weil wir brauchen den Rat des jeweils anderen. Und es gibt aber auch eine unterdrückte oder verdrängte Männlichkeit. Und das sind diese Männer, von denen Sie gerade gesprochen haben. Es sind Männer, die versuchen, möglichst weiblich zu sein. Es gibt Väter, die versuchen, möglichst mütterlich zu sein, die auch gar keinen Zugang mehr haben zu ihrer eigenen Identität. Und es gibt auch eine verdrängte Weiblichkeit, Frauen, die ihre Weiblichkeit ablehnen und eigentlich jetzt asexuell oder sogar männlich aufzutreten. Also diese vier Formen gibt's. Und das Interessante ist, ein Mann, der mit seiner Männlichkeit im Reinen ist und eine Frau, die mit ihrer Weiblichkeit im Reinen ist, das sind die, wo es die stärkste Anziehung gibt. Es gibt ja die Attraktivitätsforschung, die zeigt, was ist zwischen den Geschlechtern das Attraktive. Und für echte Frauen ist der männliche Mann das Attraktivste und umgekehrt. Also das heißt, dort, wo wir wieder zurückkommen zu dem, wie wir geschaffen wurden, wie unsere Natur veranlagt ist, dort ist auch Attraktivität, während auch die sexuelle Anziehung immer weniger wird bei einer verdrängten Männlichkeit und einer verdrängten Weiblichkeit.
Man hört jetzt aber ganz oft, der Mann, also vor allem, wenn man irgendwann mal in diese Instagram-Bubble reinkommt, der richtige Mann ist der zu Hause dann mit anpackt, dem man auch nicht sagen muss, du bring deinen Müll raus, sondern es selber macht, der genauso sich einsetzt für die Kindererziehung wie die Frau. Ist das ein feministisches Weltbild oder ist das vielleicht doch auch Teil einer richtigen, gesunden Männlichkeit?
Also, wie man sich das aufteilt, hängt jetzt nicht unbedingt von den Aufgaben der Geschlechter ab, aber in einer intelligenten Gesellschaft ist es eben immer so, dass man sich auch Aufgaben klug verteilt, also jeder macht das, was er gut kann. Und dass Frauen rein statistisch gesehen und auch biologisch gesehen näher dem Kinde sind als der Mann, das ist, glaube ich, objektiv. Wenn man daraus jetzt ein Gesetz macht, ich habe die letzten Windeln gewechselt und jetzt bist du dran, dann ist das ein schwer neurotisch und hat nichts mit der Lebensrealität von Menschen zu tun. Aber prinzipiell kann man sich das aufteilen, wie man möchte, aber in den meisten Haushalten ist es halt dann so, dass Frauen mehr klassische Frauenarbeit übernehmen und Männer klassische Männerarbeit. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, schon kleine Mädchen träumen davon, mal Mutter zu sein und einen Haushalt zu führen. Und kleine Buben träumen eben davon, dass sie eben das Haus bereiten und dass sie in den Kampf ziehen und Ritter werden. Ich habe ja 6 Buben, deswegen beobachte ich das sehr genau. Also schon die Sehnsüchte der Kinder sind ganz unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Da sind wir wieder bei der Komplementarität. Also wir brauchen jetzt nicht lauter Frauen in technischen Berufen. Das ist natürlich schön, wenn einer sich dafür interessiert. Aber die meisten interessieren sich nicht dafür. Und warum muss das auch so sein? Also ich sehe keine Notwendigkeit dafür.
Noch eine interessante Frage. Welches Geschlecht leidet denn mehr? Das weibliche oder das männliche in dem ganzen Kampf der Auseinandersetzung, aus Ihrer Erfahrung?
Also in dieser kraftraubenden Diskussion oder in diesem Konflikt leiden beide Geschlechter in verschiedener Hinsicht. Männer, weil sie halt marginalisiert werden, weil sie das Gefühl haben, dass sie überall benachteiligt sind beruflich, ja, also wenn sich da für einen Job auch eine Frau bewirbt, dann sagen mir die Männer, da habe ich eh keine Chance, weil ich eben das falsche Geschlecht habe, also so weit sind wir schon, das ist offensichtlich eine genaue Umkehrung von früher, angeblich, ich habe früher nicht gelebt, und Frauen beklagen sich, dass Männer nicht mehr Männer sein können, also manche Frauen sagen, ich muss jetzt ein Mann sein, weil mein Mann eben so mütterlich oder so weiblich ist, also weil eben die Attraktivität darunter leidet, wenn Männer nicht männlich und Frauen nicht weiblich sind. Deswegen, unter Feindseligkeit leiden immer beide Seiten gleich. Also ich sehe da jetzt nicht ein Geschlecht, das mehr leidet. Ich sehe, dass beide Geschlechter leiden, aber es gibt halt eben auch Nischen, wo sich die Geschlechter dann auch friedfertig begegnen. Aber man checkt halt schnell ab, bist du halt feministisch verblödet oder bist du eh normal? Und wenn beide merken, okay, die sind normal, die haben auch normale Sehnsüchte oder so, dann ziehen sie sich auch wieder an, nicht? Also man beschnüffelt sich halt und dann kommt es zur Anziehung. Aber diese ideologischen Normen, die propagiert werden, die sind halt auch nicht sehr anziehend.
Wir haben ja einen Drift sogar in den politischen Wahlverhalten der Geschlechter, die Frauen bzw. auch junge Frauen wählen eher links, während die Männer eher rechts wählen. Und es scheint sich, je jünger es wird, desto radikaler sind auch diese Drifts auseinander. Jetzt gehen wir mal in die Perspektive der Männer. Ich glaube, da können wir uns am besten mit reinversetzen. Was würden Sie jungen Männern raten, um diesen Bogen zu diesen Frauen vielleicht doch zu schlagen? Und eine ausgestreckte Hand auf die andere Seite zeigen, um diese Gräben zu überwinden?
Naja, gerade bei jungen Menschen ist es ja so, dass sehr viel noch im Fluss ist. Und was ich halt sehr positiv sehe, ist, dass Männer Frauen und Frauen Männer auch im guten Sinn beeinflussen kann. Also wenn ein Paar sich wirklich liebt und zusammenkommt, dann reiben sie sich sehr schnell ihre Radikalismen ab. Also er ist weniger rechts und sie ist weniger links und sie treffen sich normalerweise in der Mitte. Aber was ich sehr empfehlen kann für Partnerschaften ist, dass man ideologisch eine Welt hat und nicht zwei ganz verschiedene Welten. Also das, wenn Sie jetzt sagen, Männer sind rechts und Frauen sind links, ist das natürlich eine gaussische Verteilungskurve, aber das ist schon mathematisch prinzipiell richtig. Aber der Rechtsradikale wird jetzt mit der Linksradikalen nicht glücklich werden, zumindest nicht partnerschaftlich, sexuell vielleicht schon. Ich hatte schon solche Paare, ja, die dann wirklich nur Sex haben konnten, weil alles andere ging nicht, macht er den Mund auf, flippt sie aus und umgekehrt. Und das ist natürlich blöd, nicht? Also einerseits ist es gut, sehr männlich und sehr weiblich zu sein, aber auf der ideologischen Hinsicht, Weltanschauung, ist empfehlenswert, dass man sich einfach so trifft, dass man da möglichst friktionsfrei miteinander ist. Aber die gute Nachricht ist, man beeinflusst sich eben auch, wenn man sich liebt, gegenseitig und man kommt immer näher zusammen, wenn man wirklich auch vertrauensvoll miteinander umgeht und wenn man den anderen nicht als Feind sieht. Aber und deswegen rate ich Männern wie Frauen zu sagen, bitte nicht mehr schmusen und ausprobieren, ob man körperlich zusammenpasst, sondern prüft vor allem, ob ihr weltanschaulich zusammenpasst, ob ihr dieselben Prinzipien, dieselben Werte habt, ob ihr eure Kinder gleich erziehen würdet oder ob schon bei der Taufe oder bei irgendwelchen, bei der Schule extreme Differenz oder bei der Ernährung extreme Differenz gäbe, wo man dann nicht zusammenkommt, weil dann empfehle ich besser eine frühe Trennung, als dass man ein Leben lang sich gegenseitig unglücklich macht.
Das heißt, Sie sagen, erst soll man quasi im Kopf zusammenpassen, also ideologisch wie auch weltanschaulich, bevor man überhaupt jetzt plakativ in die Kiste steigt?
Ja, also es gibt natürlich die erste, also ich unterscheide drei Formen von Eros und der erste Eros ist natürlich der körperliche Eros. Also ich werde natürlich jetzt nicht eine Frau anflirten, die mir überhaupt nicht gefällt, das ist normal. Aber dann braucht es eben auch diesen kognitiven Eros, nicht den intellektuellen Eros und den emotionalen Eros, das sind die drei. Ja. Und der kognitive Eros ist, du denkst anders als ich. Und das ist sehr schön, aber wir kommen zu denselben Denkzielen. Also wir denken anders, aber wir treffen sozusagen denselben Punkt und das ist schon sehr, sehr wichtig für eine Partnerschaft. Und je mehr das aus den Augen gelassen wird, sondern wo man nur sagt, wow, ich finde dich sexy und deswegen möchte ich möglichst viel von deinem Körper haben, aber ich rede gar nicht mit dir, weil mich interessiert hauptsächlich dein Körper. Das sind halt keine langfristigen Beziehungen. Langfristig ist das Geistige. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das andere unwichtig wäre. Es ist nur wichtig, dass man das Geistige nicht vernachlässigt und viele Paare tun das heutzutage.
Ja, noch zum Schluss vielleicht, was sehen Sie in der Zukunft? Kommen wir so weit zueinander, dass unsere Familien wieder heilen, unsere Beziehungen wieder besser werden? Und ja, Ihr Schlusswort für unsere Zuhörer da draußen.
Ich bin prinzipiell ein Optimist und ich bin überzeugt davon, dass die Verirrungen und Verblödungen unserer Zeit auch nicht Bestand haben werden. Nicht? Man sieht das ja schon in den ersten Symptomen unserer Zeit, dass also beim Frauensport zum Beispiel, wenn ein Mann eine Frau verprügelt, das haben wir ja noch vor 3 Jahren, mussten wir das hochjubeln, aber das ist in der Zwischenzeit, ist dem ein Riegel vorgesetzt worden. Und also schon langsam spricht sich das wieder durch, was wir immer wussten, dass Frauen Frauen und Männer Männer sind. Und ich glaube, auf lange Sicht kann eine weltfremde Ideologie sich nicht halten. Und das gilt eben auch für diese ganzen Gender-Sachen. Und deswegen sage ich immer wieder, werden Mann und Frau glücklich zusammenleben und eine Ausstrahlungskraft haben. Und die glücklich zusammenleben haben ja auch meistens mehrere Kinder. Und rein prozentuell nicht, wird sich das dann ausbreiten. Also ich bin vorsichtig optimistisch für die Gesellschaft, auch wenn ich schon sehe, dass es in der heutigen Gesellschaft viele Schwierigkeiten gibt. Aber weltfremde Ideologien haben meistens keine Kinder und die sterben ja dann von selbst aus.
Damit danke ich Ihnen herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch und ich hoffe, wir können es mal auch ausführlicher und vielleicht mal auch persönlich führen. Liebe Grüße nach Österreich. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne und auf Wiedersehen.